Künstliche Intelligenz ist mittlerweile ja gefühlt fast überall. Mitte Juni haben sich viele gewundert, dass Apple offenbar vor dem Vorsprung von OpenAI kapituliert und ChatGPT in seine iPhones einbaut. Und Meta will die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer zum Trainieren der eigenen KI verwenden, was wiederum Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer nicht so gut finden. Gleichzeitig gibt es auch eine Ernüchterung, weil sich viele Versprechen bisher dann doch noch nicht so richtig eingelöst haben. Unterdessen übernimmt KI aber in einigen Arbeitsbereichen tatsächlich schon konkrete Aufgaben oder erleichtert zumindest den Arbeitsalltag. Deshalb bleibt eine zentrale, bisher oft auch ungelöste Frage ziemlich wichtig, nämlich wer übernimmt eigentlich die Verantwortung? Und genau darum geht's in dieser Episode. Christian Bollert ist mein Name. Schön, dass ihr zuhört und hallo.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In der letzten Episode habe ich hier mit dem Philosophen Christian Schüle darüber gesprochen, dass aus seiner Sicht Wirtschaftsanwälte und Wirtschaftsanwältinnen für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft ziemlich wichtig und entscheidend sind. Eine Welt, in der immer wieder auch neue Regulierungsfragen auftauchen. Künstliche Intelligenz beispielsweise, so seine Überzeugung, ist fast sowas wie ein Konjunkturprogramm für Wirtschaftskanzleien. Sprechen wir doch mit einem Mann aus der Praxis darüber. Jens Mattes ist Rechtsanwalt und Partner der Wirtschaftskanzlei A&O Sherman und er ist spezialisiert auf gewerblichen Rechtsschutz, also Fragen zu Marken- und Patentrecht oder die Übertragung und Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums. Was das mit KI zu tun hat und was künstliche Intelligenz im rechtlichen Sinn überhaupt ist, darüber spreche ich in dieser Folge mit ihm persönlich und begrüße Jens Mattes im Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Herr Bollert, schön hier zu sein.
Da fangen wir doch mal direkt mit einer der schwierigsten Fragen an. Was ist denn künstliche Intelligenz rechtlich gesehen überhaupt?
Gute Frage. Rechtlich gesehen ist künstliche Intelligenz nichts. Also wenn man so rechtliche Kategorien benutzt, was gibt es da so im Recht? Man kann einen Anspruch haben oder einen Vertrag, man kann eine Person sein, ein Unternehmen oder sowas. Und KI ist ja eigentlich im weitesten Sinne, sage ich mal, ein Programm, was abläuft. Das ist also im Prinzip ein Produkt, würde man sagen. Ist jetzt keine juristische Kategorie. Juristisch kann man es nicht richtig in eine Kategorie greifen. Das ist wie ein Softwareprodukt oder andere Dienstleistungen, die man auch irgendwo, Tools, die man irgendwo sich besorgen und einsetzen kann oder auch selber bauen kann.
Das heißt, dieses Produkt, das geht dann immer wieder auf den zurück, der es quasi entwickelt hat. Also die natürliche oder in möglichen anderen Fällen auch die juristische Person.
Genau, also im Grunde kann man es vergleichen mit Softwareprogrammen, die werden programmiert zunächst mal von Menschen, bislang. Wir wissen natürlich auch, dass KI schon dabei ist, sehr stark standardisierte Softwaremodule selber zu programmieren, ähnlich wie ChatGPT das mit normaler Sprache macht. Gibt es ja auch Tools, die da gängige Programmiervorgänge schon vornehmen. Aber am Ende sind es Menschen, die sich solcher Maschinen bedienen oder selber kreativ Softwarecode schreiben und oft tun sie das eben als Mitarbeitende einer juristischen Person, also nach deutschem Verständnis einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft oder was auch immer. Und dann ist es im Arbeitsvertrag so geregelt, dass die Ergebnisse dann eben dem Arbeitgeber, also der GmbH, bleiben wir mal bei dem Beispiel, zustehen. Und die hat dann die Rechte an dieser Software. So im Prinzip ist das mit KI-Modell nicht viel anders. Es wird ein bisschen komplizierter dadurch, dass es natürlich KI-Modelle gibt, die an jemanden dann verkauft werden oder auslizenziert werden, der sie benutzt und dann womöglich auf eigene Daten trainiert. Das ist ja das Spannende bei KI. Das ist nicht nur so ein Softwareprogramm wie mein Word oder wie irgendein Videospiel, was ich auf einer Konsole habe. Und das ist da relativ statisch, ist halt draufgeladen und dann kann ich das benutzen. Sondern KI verändert sich ja auch, verändert das, was es tut und was sie an Output leistet mit den trainierten Datensätzen.
Ist also so ein bisschen so ein bewegliches Ziel.
Genau, also man kann eben so ein Tool sich auch besorgen und dann eigene Daten da durchlaufen lassen. Und dann kann man sich schon fragen, wem gehört denn jetzt eigentlich da diese KI? Man kann das im Einzelnen ausziselieren und sagen, gut, das Grundprogramm ist immer noch vom Anbieter, der es ursprünglich mal programmiert hat. Die Daten kommen woanders her und so weiter. Das wird aber schon rechtlich ein bisschen kompliziert. Aber das ist das Spannende an KI, was es eben auch ein bisschen von der Software unterscheidet, dass die KI als solche ist ein leeres Tool, was nichts kann. KI braucht Stand heute wahnsinnig viele Daten, um zu lernen. Also da müssen große Mengen an Datensätzen durchgezogen werden, damit die KI versteht, was ist eigentlich vermeintlich die Realität, um dann auf reale Fragen auch in der Realität brauchbare Antworten zu finden.
Auf die Daten werden wir garantiert in dem Gespräch noch zurückkommen. Da gibt es ja so prominente Fälle wie die New York Times oder so, die sagen, nee, Moment mal, mit unseren Artikeln dürfst du deine KI nicht trainieren. Mhm. Aber bleiben wir mal noch ganz am Anfang bei diesem, Sie haben das jetzt so ein bisschen, ja, vereinfachend vielleicht auch Produkt genannt. Also das ist jetzt ein Produkt und das ist so der Stand im Jahr 2024, ohne jetzt zu rechtsphilosophisch werden zu wollen. Aber erwarten Sie, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren auch ändern könnte?
Also ich erwarte mit Sicherheit, dass es noch weitere Regulierungen gibt. Wir haben ja von der EU den AI Act, die KI-Verordnung, vorgelegt bekommen. Ein sehr innovatives Gesetzeswerk, was nach unserer Kenntnis das allererste weltweit ist. Der erste Versuch, künstliche Intelligenz tatsächlich mal irgendwo gesetzlich zu greifen und ein bisschen zu ordnen und zu regulieren. Und da wird noch mehr kommen. Bei uns in der EU, aber auch in anderen Ländern und anderen Regionen natürlich. Das ist aber auch, glaube ich, das, was wir erwarten können. Ich glaube jetzt nicht, dass wir bahnbrechend neue Entwicklungen sehen werden in den nächsten 10 Jahren oder welchen Zeitraum auch immer man nimmt, dass die KI plötzlich irgendwo wichtiger wird als der Mensch oder wichtiger wird als unsere Institutionen. Also, dass wir eine KI irgendwann haben, die zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten entscheidet und man geht dann nicht mehr zu Gericht. Kann sein, dass es solche Produkte gibt und dass Menschen sagen, ach, lass uns das doch nutzen, dann können wir uns Zeit und Aufwand sparen. Aber dass wir als Staat sagen würden, jo, das ist wichtiger als unsere Gerichte, das sehe ich auch in langer absehbarer Zeit nicht.
Ist Ihr Bezugspunkt da eher die technische Entwicklung oder eher die juristische Perspektive?
Ich glaube technisch, es gibt ja sogar schon Tools, die zur Online-Streitbeilegung genutzt werden können. Die meisten, glaube ich, sind aus den USA, wo das auch auf besonders fruchtbaren Boden fällt, weil in den USA Rechtsstreitigkeiten notorisch super teuer sind im Vergleich zu uns hier in Deutschland. Da gibt es also ein großes Incentive, dass man das versucht, anders zu lösen. Und da gibt es Websites, wo man bestimmte Fakten eingeben kann für relativ standardisierte Fälle. Und dann wirft ein im Grunde KI-ähnliches System wirft einen möglichen Lösungsvorschlag, so eine Art Einigungsvorschlag aus. Und den kann man dann annehmen oder nicht. Und das funktioniert bisweilen und kann natürlich auch, wie gesagt, Kosten und Geld sparen und die Leute da auch irgendwo befrieden. Also technisch wird da einiges möglich werden. Ich glaube aber, dass es juristisch, und da sind wir dann auch wieder beim Philosophischen und Menschlichen, das darf man ja nicht vergessen, das Recht kommt ja nicht irgendwo nur aus sich heraus oder nur weil Juristinnen und Juristen sich gerne gegenseitig was zu arbeiten geben, sondern das hat ja seinen Grund, kann man bei allen alten Philosophen nachlesen, warum wir eigentlich Rechte und Gesetze und Regeln haben. Die sind wiederum im Menschlichen und im Philosophischen eben verankert. Und da sehe ich nicht, dass wir die KI irgendwie größer machen, als sie ist. Denn am Ende des Tages ist sie und bleibt sie ein Produkt.
Jens Matthes ist Wirtschaftsanwalt und hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir nähern uns in dieser Ausgabe noch ein bisschen der rechtlichen Einordnung von künstlicher Intelligenz und bleiben auch noch ein Stück natürlich bei diesem ganzen Thema Philosophie. Herr Matthes, Sie haben das gerade angesprochen, die großen Philosophen, die Denkerinnen und Denker der Weltgeschichte. Sind also aus Ihrer Perspektive auch Leute wie der zum Beispiel von Google entlassene Software-Spezialist Blake Lemoine nicht ernst zu nehmen, die behaupten, dass Chatbots ein Bewusstsein haben können oder teilweise auch schon haben?
Ja, ich will mir kein Urteil über diese Menschen erlauben, die ich nicht kenne, aber KI hat kein Bewusstsein. Punkt. Das halte ich für absolut richtig und man kann da was rein philosophieren und rein fantasieren schon beinahe. Im Grunde ist es ja so, die gängigsten KI-Modelle, die wir heute haben, insbesondere das, was jeder Mensch so auch mal selber vielleicht benutzt hat, ChatGPT, diese generativen KI-Modelle, auch die Bildkreationen und so weiter, die es da gibt, die leben alle von den, wie ich gerade schon gesagt habe, zugrunde liegenden Daten. Das ist im Grunde angewandte Statistik. Ja, es gibt einen riesigen Datenpool für ChatGPT von wahnsinnig vielen Texten in allen möglichen Sprachen. Die hat diese Maschine einfach gelesen. Und wenn ich jetzt eine bestimmte Frage stelle, kann diese Maschine aufgrund der wahnsinnig großen Daten einfach statistisch errechnen, auf diese Wortfolge in der Frage ist jene Wortfolge in der Antwort ganz sinnvoll. Und wenn ich den ersten Satz der Antwort so beginne, dann ist es statistisch wahrscheinlich, dass der zweite Satz so und so lauten sollte. Das ist also noch nicht mal ein Denken. Da findet noch nicht einmal ein logisches Denken statt, etwas zu deduzieren oder zu induzieren, sondern es ist reine angewandte Statistik. Und wenn man das jetzt als Ausgangspunkt nimmt, es ist reine Statistik, dann kann ich natürlich eine KI einfach mal fragen, bist du eigentlich eine Person oder fühlst du dich als Mensch? Da findet aber überhaupt kein Nachdenken statt, sondern die KI hat einfach, nehmen wir mal an, die gesamte Weltliteratur seit 1800 gelesen und dann weiß sie ganz genau, rein aus der Statistik, wenn ich mich menschlich geben möchte, dann sage ich, dass ich trauere, dass ich Angst habe, dass ich Emotionen habe, dass ich mir Sorgen um die Zukunft mache. Oder eben, dass ich verliebt bin. Oder vielleicht, wenn das die KI auch kann, dann kann sie das sagen, was ich jetzt sagen kann, nämlich, dass ich erkältet bin. Und das klingt alles so wahnsinnig menschlich und schön. Und man sagt, guck mal, die hat ja Bewusstsein. Aber es ist am Ende nur eine reine Statistik aus den angefütterten Daten. Und das hat mit Bewusstsein nach all dem auch, was ich als Laie verfolge, was Neurologie und Bewusstseinsforschung über unser eigenes Bewusstsein bislang herausfinden, überhaupt gar nichts zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwann ändern wird.
Dann gehen wir vielleicht doch mal einen Schritt zurück, wenn wir jetzt schon so sehr, sehr weit nach vorne gedacht haben, ob wirklich vielleicht Maschinen in Zukunft mal ein Bewusstsein haben können. Aber Sie haben es ja selbst gesagt, die Fortschritte bei Sprachmodellen generativer KI, die sind ziemlich groß, was da die Entwicklerinnen und Entwickler in letzter Zeit gemacht haben und auch teilweise rasant. Wenn man da jetzt gedanklich mal den nächsten Schritt weitergeht und annimmt, dass zum Beispiel Unternehmen wie OpenAI, Google oder auch die anderen eine AGI, also so eine Artificial General Intelligence entwickeln, wovon ja viele irgendwie träumen und sprechen, wäre das dann so ein Punkt, wo man sagen muss, vielleicht müssen wir doch nochmal über eine Rechtsperson auch nachdenken?
Da würde ich zwei Dinge unterscheiden. Ob wir eine KI mal irgendwann zu einer Rechtsperson machen, wie eingangs in dem Beispiel eine GmbH zum Beispiel, das ist ja das eine. Aber ob eine KI dadurch dann menschenähnlich oder menschengleich wird in der Rechtsordnung, das sind ja noch zwei völlig verschiedene Dinge. Eine GmbH ist ja auch nicht wirklich identisch zu einem Menschen, hat nicht die gleichen Rechte oder Pflichten. Und wenn wir jetzt von Artificial General Intelligence sprechen, also von einer KI, die möglichst alle Aufgaben, die ein Mensch lösen könnte, auch lösen können soll, dann heißt das ja noch lange nicht, dass da jemand wirklich auch mit Emotionen ist, mit einem Bewusstsein, mit einer Vorstellung und dem, was uns Menschen ausmacht, auch in aller Mangelhaftigkeit. Das heißt ja dann eigentlich nur, es ist eine besonders leistungsfähige KI. Also auch da sehe ich noch nicht, dass wir eine KI in irgendeiner Form einem Menschen gleichsetzen. Dass KI viele Aufgaben übernehmen kann und vielleicht auch viele Aufgaben besser lösen kann als der Mensch, das steht ja jetzt schon außer Frage. Da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Dankesreden oder Texten oder Seminararbeiten für die Schule oder die Uni, die von ChatGPT geschrieben werden, die sind ja doch auch, das hatten Sie in der Eingangsmoderation ja gesagt, ab und zu mal wieder enttäuschend, weil sie relativ gleichförmig und ohne Ecken und Kanten daherkommen etc. Man kennt das ja, wenn man ChatGPT mal fragt, kriegt man ja auch öfters die Antwort, ich bin eine künstliche Intelligenz, ich habe keine Meinungen und so weiter. Das ist im Augenblick noch einprogrammiert, könnte man natürlich auch ändern. Aber selbst wenn wir irgendwann dazu kämen, einer KI einen speziellen Status zuzuschreiben, im Hinblick zum Beispiel auf Verantwortlichkeit, auf Haftung, dass man vielleicht ein bestimmtes KI-Modell mit gewissen Vermögen ausstatten muss, damit da im Schadensfall eine Haftung besteht oder mit einer Versicherung, mit einer Haftpflichtversicherung ausstatten muss, damit im Schadensfall auch wirklich Schadensersatz gezahlt werden kann etc. Das mag sein, das sind ja aber relativ, sag ich mal, einfache, schlichte Regulierungen, so ähnlich wie beim Auto. Ich kann hier in Deutschland und ich glaube in allen anderen Ländern kann ich mir kein Auto kaufen und im Straßenverkehr zulassen, ohne eine Haftpflichtversicherung zu haben. Deswegen kommt aber keiner auf die Idee zu sagen, das Auto ist ja so ähnlich wie der Mensch.
Aber das heißt gleichzeitig auch, die gute Nachricht ist, man kann, ich komme jetzt doch mal wieder auf das Wort Produkte zurück, von anderen Produkten da vielleicht auch lernen, wie wir in Zukunft mit künstlicher Intelligenz umgehen.
Ja, sowieso. Das ist ja ganz häufig so bei irgendwelchen Hypes um irgendwelche Themen. Und im Augenblick ist es KI und das ist ein super spannendes Thema, gar keine Frage. Ich will das nicht kleinreden. Sollte sich jeder mit auseinandersetzen und jeder auch ausprobieren, was er davon hält und was sie davon denkt und wie es funktioniert. Aber es lohnt sich ja immer bei solchen Dingen einen Blick zurück in die Geschichte und in irgendwelche Zeitungsartikel oder öffentlichen Diskussionen. Die Beispiele sind ja bekannt, dass man irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts Katastrophenrufe von dem einen oder anderen Autor in der Zeitung lesen kann oder auch von Politikern damals, die davor gewarnt haben, dass die Straßen in Pferdeäpfeln ersticken werden, weil der Verkehr damals mit Kutschen und Reitern so zunahm in den großen Städten. Dann wurde das Automobil entwickelt, die Pferde waren plötzlich weg aus der Straße und auch da gab es dann hier und da große Sorgen, was denn da wird mit Haftungen und mit Sicherheit etc. All das hat man nach und nach reguliert und der Straßenverkehr ist im Großen und Ganzen ja doch auch einigermaßen sicher und vor allen Dingen für uns zu einer totalen Normalität geworden. Und der Hype ist vorbei, sagen wir mal so. Ja? Und bei der KI steht uns viel bevor. Und die KI ist besonders deshalb ja auch so interessant, weil sie eben nicht nur ein Feld betrifft. Da geht es jetzt nicht nur um Mobilität oder um Medizintechnik oder um Texte schreiben oder sowas, sondern KI lässt sich ja theoretisch in allen und jeden Feldern einsetzen. Aber auch dort, denke ich, wird man mit gesunder, kluger Regulierung einfach die Rahmenprogramme so setzen, wie sie sich eben entwickeln. Das kann man jetzt nicht alles antizipieren und heute schon ein Gesetz erlassen, was alle zukünftigen Anwendungsformen von KI abdeckt. Das liegt ja in der Natur von Gesetzen. Die können immer nur aus dem Heute und aus dem Gestern irgendwas schlussfolgern, ein bisschen antizipieren, sollen aber natürlich auch nicht spekulieren, weil sie sollen ja zu der Lösung passen, die da draußen in der Welt ist. Aber auch da würde ich mal wieder sagen, lassen wir uns mal ein bisschen beruhigen. Das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland, und jetzt nur mal Deutschland als Beispiel, das ist 120, 140 Jahre alt. Natürlich wird das immer weiterentwickelt und hier und da mal im Detail geändert, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon seit so langer Zeit gut. So ähnlich wird das auch mit der Regulierung in der KI laufen. Es ist, wie gesagt, gut, dass wir mit dem AI Act von der EU einen ersten Wurf da gemacht haben, dass ein Entwurf gemacht wurde. Man sieht auch, dass andere Regionen und andere Länder sich daran ein Stück weit orientieren. Das heißt nicht, dass man alles so machen muss, wie die EU das vorgibt, überhaupt nicht. Aber das ist zumindest mal der Versuch, da einen Ansatz zu finden. Und damit finde ich auch, das Ganze ein bisschen handhabbar zu machen. Und aus der großen Panikmacherei oder auch der großen Euphorie, KI ist die Lösung für alles, das alles mal ein bisschen runter von der Palme zu holen und ganz normal sachlich über die Themen zu sprechen.
Wir sprechen sachlich und runter von der Palme mit Jens Mattes hier im Brand 1 Podcast und gleich noch ein bisschen weiter, sicher auch über den AI Act und auch, ja, ich sag mal, die Fragen, die uns in Sachen Regulierung noch beschäftigen können. Herr Mattes, Sie haben es gerade angesprochen, da müssen Dinge reguliert werden. Ich habe vorhin das Beispiel der New York Times gebracht, irgendwie, die sagt, hey, OpenAI, ihr dürft nicht mehr einfach unsere Artikel von unseren Journalistinnen und Journalisten verwenden, weil das ist unser geistiges Eigentum. Ist das so eine Frage, über die wir uns schon jetzt sehr intensiv Gedanken machen sollten?
Ja, und darüber machen wir uns auch sehr intensiv Gedanken. Jedenfalls in der Juristenwelt gibt es große Diskussionen schon und auch viele sehr kluge Beiträge dazu, was in diesem Fall oder in diesem Bereich, da geht es im Wesentlichen ums Urheberrecht, was da eigentlich zu gelten hat und wie man das Urheberrecht anwendet in solchen Fällen. Technisch ist es so, dass eine KI, um eben dieses statistische Wissen aufzubauen, um sozusagen eine Datengrundgesamtheit, eine möglichst große zu haben, um daraus statistisch ableiten zu können, was ist wohl der sinnvoll nächste Satz, wie sieht wohl ein Bild aus, wenn jemand mich fragt, mach mir mal ein Bild vom Eiffelturm im Stile von Van Gogh, wie soll das wohl aussehen? Das ist alles ja aus der Statistik heraus, aus dem großen Datenpool heraus hergeleitet. Und rechtstechnisch wird das dann ein Problem, weil die KI-Maschine, wenn ich es mal so nenne, um das zu lernen, eine Kopie herstellen muss von diversen Vorlagen, zum Beispiel von journalistischen Texten, aus welchen Zeitungen auch immer. Das wird eingelesen und muss vom System sozusagen statistisch erfasst und abgelegt werden. Und dieses Kopieren ist ein urheberrechtlich relevanter Akt. Im Urheberdeutsch heißt es vervielfältigen. Ja? Ich darf nicht ohne weiteres, ohne Erlaubnis Dinge vervielfältigen. Ist uns ja geläufig. Und da stellt sich schon die Frage, wie ist denn das aktuelle Urheberrecht eigentlich aufgestellt? Können wir das damit greifen? Häufig denke ich, und man sieht es auch, es gibt Doktorarbeiten dazu schon, sehr gute und auch hier und da mal Aufsätze zu dem Thema. Man kommt eigentlich sehr häufig mit dem geltenden Gesetz relativ weit, auch aktuell neue Fragen, die zum Beispiel sich im Umgang mit KI stellen, zu beantworten. Da ist dann hier oder da auch immer ein kleiner Wertungsspielraum drin. Das liegt einfach daran, wie gesagt, dass Jura und Gesetze nicht alle Dinge, die in der Zukunft passieren, schon super exakt vorhersagen können. Daher gibt es eben so ein paar etwas allgemeinere Redewendungen vielleicht auch mal, Formulierungen und Begriffe in einem Gesetz, die kann man dann so oder so ausfüllen. Aber man kommt zu gerechten und sinnvollen Ergebnissen. Das heißt nicht, dass man das nicht doch weiter im Detail regeln kann, wenn sich die Probleme herauskristallisieren, wie zum Beispiel Social-Media-Inhalte, die eingelesen werden können von KI-Modellen oder eben die Inhalte bestimmter Zeitungen, die online gestellt werden, darf ich die einfach einlesen und kopieren. Das kann man durchaus auch regeln. und ein bisschen dezidierter regeln und vielleicht auch einheitlicher regeln. Aber auch da, glaube ich, ist es nicht viel anders als beim Beispiel vorhin mit den Autos. Das entwickelt sich mit der Zeit und da braucht man keine Panik zu haben, dass da ganz schlimme Dinge und Verwerfungen schon passieren innerhalb weniger Jahre. Da kommt der Gesetzgeber und die Gesetzgeberin, die kommen dem halt dann irgendwie nach und dann ist es auch okay.
Es gibt ja viele der Konzerne und auch so ein bisschen das Bonmot, die sagen, wir können gar nicht genug Daten haben. Wir haben eigentlich heute schon nicht genug Daten, wir bräuchten noch viel, viel mehr Daten. Das heißt, diese schiere Masse an ja fast, also aus unserer Perspektive, unserer kleinen menschlichen Perspektive, fast unvorstellbaren Daten, das macht ihnen auch keine große Sorge, weil sie sagen, nee, auch da passen die Regeln eigentlich schon. Also auch da sind sie relativ entspannt, höre ich raus.
Ja, also aus meiner Beratung, unserer Beratung hier, habe ich eigentlich öfters den Eindruck, dass sehr viele Unternehmen auf irrsinnig vielen Daten schon sitzen und vielleicht auch immer noch mehr haben wollen, aber am Ende des Tages das ja nichts bringt, wenn ich da Terabyte über Terabyte an Daten aufschichte und nicht weiß, wie ich sie eigentlich anwende, wie ich sie eigentlich auswerte, kategorisiere etc.
Es soll ja Leute geben, die in den Nullerjahren auch Festplatten voll Musik hatten und auch gar nicht wussten, was da eigentlich drauf ist.
Ja, genau. Und vielleicht gehöre ich sogar dazu. habe da viel Geld für heruntergeladene Kopien ausgegeben, die ich heute gar nicht mehr anhöre und gar nicht weiß, dass ich sie habe. Zeigt auch wieder nur, ne, was war das für ein Umbruch? Vom Plattenkaufen zum Online-Runterladen, Song für Song runterladen, bezahlen, eine Kopie davon haben und jetzt zum Streaming. Eigentlich rasante Umbrüche in einer relativ kurzen Zeit. Deswegen sind aber weder die Musikindustrie noch Radiosender noch andere irgendwo völlig unter die Räder gekommen. Dass das Leben für Künstlerinnen und Künstler nicht leicht war und nicht leichter geworden ist, auch das ist keine Neuigkeit, liegt aber auch nicht irgendwie ausschließlich daran, dass wir jetzt alle Streaming machen, anstatt früher Platten zu kaufen.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass Sie tatsächlich insgesamt, was den Umgang, den rechtlichen Umgang mit künstlicher Intelligenz angeht, relativ entspannt sind. Aber gibt es trotzdem irgendwie einen Punkt, wo Sie sagen, ah, da müssen wir wirklich aufpassen, da müssen wir irgendwie ran?
Ja, absolut. Und das sind im Wesentlichen zwei Kategorien. Das eine ist, und das ist in diesem EU-AI-Act, in der KI-Verordnung, auch schon gut abgebildet und gut dargelegt. Das eine ist die Frage, für welche Zwecke darf ich eigentlich KI einsetzen und KI überhaupt produzieren? Das wirkt fast so ein bisschen wie so ein Waffenrecht, ja, dass ich eben weiß, man könnte eine Waffe kaufen und verkaufen und jedem Mann damit ausstatten, aber will ich das eigentlich und was sind die Konsequenzen? Genauso könnte eine KI-Instanz auch gefährliche Dinge tun, die wir grundsätzlich überhaupt nicht haben wollen. Und dazu gehört zum Beispiel ein Social Scoring. Das ist vielleicht nicht in jeder Region der Welt gleich. Das will ich gar nicht sagen, dass man das alles so machen muss, wie ich das sehe oder wie wir das hier vielleicht in der Mehrheit sehen in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, kaum jemand möchte mein Verhalten in der Öffentlichkeit oder erst recht im Privaten danach bewerten, ob ich bei Rot mal über die Ampel gehe, wenn da gerade kein Verkehr ist, oder ob ich in der Straßenbahn wirklich aufstehe, wenn eine schwangere Frau die Straßenbahn betritt oder was auch immer. Ja? Ob ich mich ordentlich und nett verhalte oder ob ich in der Nase bohre oder nicht. Das kann man natürlich alles auswerten und automatisiert analysieren, Daten über mich speichern, dadurch mein Verhalten vorhersagen etc. Ein solches Social Scoring oder auch im Hinblick auf zum Beispiel Versicherungsleistungen zu analysieren. Wenn mal jeder macht jetzt einen Gentest und dann sagt uns die KI aus unendlich viel Statistik, dieser Mensch hat eine große Wahrscheinlichkeit mit mittleren Jahren an der und der Krankheit zu erkranken. Deswegen kriegt er jetzt keine Versicherung oder jedenfalls keine, die bezahlbar ist. Solche Sachen wollen wir, glaube ich, in der ganz großen Mehrheit nicht. Und da ist es richtig zu sagen, da müssten wir einen Riegel vorschieben und solche Dinge grundsätzlich verbieten. Dass es sie trotzdem gibt, so wie es Waffen gibt, kann man nicht wegreden, ja. Aber man kann es eben stark regulieren und Zugriff darauf regulieren und verbieten. Und auch zum Beispiel verbieten, nicht zuletzt, dass staatliche Organe so etwas einsetzen. Das können wir bei uns in unserer Region mit unserem Wertekanon, der hoffentlich nicht so ganz radikal sich verändert, unabhängig von Wahlausgängen, das kann man, glaube ich, wünschen und kann man auch regeln. Das andere große Thema ist der Bias im Englischen gesprochen, also der in eine KI eingebaute Hang zur Reproduktion. Ich habe ja jetzt mehrfach schon gesagt, so eine KI ist letztlich nichts anderes als eine auf Statistik basierende Reproduktion von Elementen, die aus einem riesigen Pool an vorher eingelesenen Daten stammt. Wenn die Daten einen gewissen Bias haben, dann sind natürlich auch die Outputs irgendwo mit Bias versehen. Es gibt inzwischen mehr als genug Beispiele dazu. Aber nehmen wir mal an, ich sage einer KI, schreib mir mal die typische Beschreibung eines Bundeskanzlers oder eines Staatschefs, um es geschlechtsneutral zu sagen, einer Staatschefin. Dann wird die KI mit großer Wahrscheinlichkeit einen weißen Mann mittleren Alters beschreiben. Warum? Weil wir zumindest mal hier in Europa und wahrscheinlich auch in Nordamerika über die letzten 50, 100 Jahre schon länger wahrscheinlich in der ganz großen Vielzahl genau diesen Typus hatten. Und das perpetuiert die KI, weil sie sagt, ah, das ist ja die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit richtige Antwort. Es gibt ein schönes Beispiel, also schlimmes Beispiel eigentlich, aber eins, was ich neulich gesehen habe, ich glaube, es war die Washington Post, wo ein Autor gesagt hat, ich nehme jetzt mal so eine Bildkreations-KI und sage der KI, zeig mir mal eine Frau im Sommerkleid, dann wird da ein Bild erstellt, ein künstliches von der KI, und dann sagt die KI, okay, mach sie mal bitte ein bisschen korpulenter und dann mach sie dicker, mach sie fett und das mehrfach hintereinander, noch fetter, noch fetter, und es mussten krasse Wörter benutzt werden, die schon derogativ waren, und trotzdem hat die KI immer noch eine Frau in dem Bild gezeigt, die überhaupt nicht dick war. Weil das ganze Bildmaterial, auf dem die KI, das öffentliche Bildmaterial, auf dem sie trainiert war, so davon geprägt war, dass da irgendwelche Modelmaße und Schönheitsideale abgebildet waren, wiedergegeben waren, dass auch die KI so dumm war, ja, so viel zum Thema Bewusstsein, diese Frage überhaupt nicht zu verstehen, weil das Datenmaterial es nicht hergegeben hat, eine ordentliche Antwort zu liefern. Diesen Inherent Bias, da gibt es noch jede Menge andere Dinge, man kann sich das zu allen Themen vorstellen, den muss man auch angehen, zumindest mal dadurch, dass man transparent macht, auf welcher Datenbasis beruht eigentlich diese KI, was wurde hier eingelesen. Wenn Bias festgestellt wird in der Anwendung der KI, kann ich mir vorstellen, dass man dann den Anbieter dieser KI-Lösung oder auch den Verwender dazu verpflichtet, diesen Bias zu versuchen zu korrigieren, indem ich das entsprechend programmiere oder indem ich ergänzendes Datenmaterial einlese etc. Denn ich denke, das ist eines der ganz großen Risiken, dass wir der KI einfach glauben und sagen, die weiß ja alles, die hat ja alles der letzten 50 Jahre gelesen, inklusive Wikipedia, kennt die auswendig, und wenn ich die was frage, wird die Antwort richtig sein. Das ist nicht so, wir dürfen auch mit KI nie aufhören, selber nachzudenken und zu hinterfragen. Und da sind wir immer noch viel, viel besser als jede Computereinheit.
Das sagt der Wirtschaftsanwalt Jens Mattes. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die kritischen Hinweise am Ende.
Gerne.
Im Brand 1 Themaheft, die besten Wirtschaftskanzleien 2024, findet ihr ab Seite 16 den kompletten Artikel Die KI, das Recht und ich. Und darin wird dann neben Jens Mattes beispielsweise auch eine KI zu der Frage zitiert, ob künstliche Intelligenzen juristische Personen mit Rechten und Pflichten werden können oder vielleicht auch sollten. Brand 1 Thema, den Artikel sowie unsere letzte Episode mit dem Philosophen Christian Schüler verlinken wir euch selbstverständlich auch in den Shownotes. Und falls ihr noch tiefer in das Thema KI einsteigen mögt, auch zum Thema Bias, empfehle ich euch unsere Serie vom vergangenen September zu KI und nämlich ihren Chancen und Gefahren für Wirtschaft, Gesellschaft und vor allem auch für unsere Arbeitswelt. Hört da gern mal rein. Die Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wenn euch der Brand 1 Podcast gefällt, dann folgt uns doch gern in der Podcast-App eures Vertrauens, egal ob Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music oder eine unabhängige Podcast-App wie zum Beispiel Podcast Addict. Wir können uns auf jeden Fall einfach kommende Woche hier an dieser Stelle wiederhören, denn Freitag erscheint auch wieder eine neue Episode. In diesem Sinne, bis dahin. Macht's gut.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.